Ich glaube, dass der Partner für einen immer ein bisschen unbequem sein sollte. Unbequem, ohne verletzend zu sein. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Also du kannst ja dein Gegenüber hinweisen auf gewisse Schwächen, aber nicht mit der Intention, ihm wehtun zu wollen, sondern ihn eher aufzubrechen, damit er ein Potenzial sieht, das für ihn noch im Unsichtbaren schlummert. Und ich glaube, das ist wirklich Kunst und das entsteht mit der Zeit. Und ich glaube, viele Menschen machen einfach die Herzensschotten dicht, sobald es für sie etwas unbequem wird.
Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Story Episode. Und zwar hatte ich das Vergnügen, mit Baha Yılmaz und Jeffrey Kastenmüller zu sprechen. Die beiden sind seit Jahren ein absolutes Dreamteam und treten nicht nur öffentlich auf Bühnen auf, sondern helfen auch Tausenden von Menschen durch ihre Online-Präsenz und öffnen die Türen für Meditation, Heilung, Spiritualität, Transformation, Yoga und auch für die geistige Welt. Und neben ihrer gemeinsamen Arbeit führen sie auch noch eine langjährige Liebesbeziehung, über die ich sie heute im Chainless Life Podcast das erste Mal so richtig ausführlich befragen werde. Die beiden meinten auch zu mir, dass sie noch nie so offen in der Öffentlichkeit über ihre Beziehung gesprochen haben. Und mich hat es natürlich super interessiert, wie die beiden das seit über 12 Jahren gemeinsam so geil hinkriegen. Ob es hinter den Kulissen wirklich auch so einfach abläuft wie vorne und was auch ihre Geheimtipps sein könnten. Und deswegen sprechen wir heute darüber, wie die beiden sich kennengelernt haben und welche Entwicklungsstufen sie in ihrer Beziehung durchlaufen haben. Warum jedes Paar in die direkte Kommunikation und proaktive Problemlösung gehen sollte, auch wenn es gerade keinen Streit gibt. Weshalb keine Beziehung ohne Reibungen verlaufen kann und warum genau diese Reibungen sogar super wichtig sind für eine gesunde Beziehung. Wie die beiden Anziehung und Magie in ihrer Beziehung aufrechterhalten. Was jeder sofort tun kann, wenn der Partner oder die Partnerin ihn oder sie mal wieder getriggert hat und warum die Polarität zwischen Mann und Frau so wichtig ist und warum der Trend der Geschlechterneutralität eher noch mehr Probleme hervorrufen wird. Also einiges an Content, der hier auf dich wartet und das, obwohl wir hier auch wirklich sehr viel über die Story der beiden sprechen. Das heißt, du kriegst hier nicht nur super viele Learnings, sondern auch eine sehr echte und auch inspirierende Geschichte von zwei Menschen, die sich wirklich füreinander entschieden haben. Ich wünsche viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Baha Yılmaz und Jeffrey Kastenmüller. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, hier zu dritt. Danke auch nochmal an euch beiden, Baha und Jeffrey. Schön, euch hier willkommen zu heißen.
Danke Herzen für die Einladung.
Yes. Und es war tatsächlich genau vor einem Jahr schon mal ein Couple hier bei mir live auf Kopangan. Das war, glaube ich, auch mein erstes Interview mit zwei Leuten vor mir, und die auch noch zusammen waren. Und die haben damals über ihre offene Beziehung gesprochen. Also die haben so seit 5 Jahren waren sie in einer offenen Beziehung. Und das war für mich sehr spannend, das auch schon nur auf Körpersprache so zu beobachten. Wenn dann sie spricht oder er gesprochen hat, gucken sie sich so gegenseitig an. Und man merkt halt immer so ein bisschen, oder es sind ja immer noch zwei Menschen. Deswegen, ich versuche heute wirklich die Fragen, die ich stelle, wirklich euch gemeinsam zu stellen. Und dann auch direkt sehen wir ja dann auch so ein bisschen, das ist das Schöne, wie ihr die auch zusammen beantwortet. Das finde ich so spannend. Weil, und jetzt kommt ja die große Frage, die ich ja dir, Baha, auch schon gestellt habe am Anfang unseres letzten Gesprächs. Wer bist du als Individuum, ist eine Sache, das zu beantworten. Aber wenn ich euch jetzt frage, wer seid ihr zusammen, gemeinsam?
Oh.
Echt schon die erste Bombe.
Kannst du gerne mal starten damit.
Es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wir haben ja von Anfang an unsere Beziehung eigentlich nie in den Vordergrund gestellt. Das heißt, die wurde eigentlich nie von uns wirklich irgendwie vermarktet oder irgendwie so in Spotlight gedrückt. Sondern wir haben uns ja beide an so einem Tiefpunkt getroffen, wo ich so, ja, ziemlich in der Scheiße gesteckt bin. Ich wusste von Baha Sie ist an ihrem persönlichen Tiefpunkt, dem emotionalen Tiefpunkt. Und beide haben wir irgendwie versucht, in dem Moment, wo wir uns getroffen haben, uns so gegenseitig so rauszuziehen aus der Kacke, sozusagen. Und das war auch eine der Punkte, die uns heute immer noch so zusammenschweißt. Also eigentlich die Vergangenheit oder der Moment, wo wir uns gefunden haben. Und irgendwann haben wir dann begonnen, so gemeinsam auf die Bühne zu gehen. Baha war es vorher schon. Ich wurde dann so sozusagen mit hineingeschmissen in das Ganze. Aber alles, was wir so mit den Menschen geteilt haben, das kam so aus uns heraus. Das heißt, das war nie irgendwie unser Ziel, dass wir sagen, hey, wir wollen jetzt gemeinsam auf der Bühne rocken, wir wollen gemeinsam Menschen inspirieren. Das ist wie so, ich weiß bis heute nicht, wie das entstanden ist. Aber es war kein direktes Ziel, weißt du, was ich meine, das wir hatten. Das ist so nebenbei passiert. Das Einzige, was ich wusste oder was wir gemeinsam wussten und was uns zusammengeschweißt hat, war, wir wussten, wie wir uns fühlen wollen. Wir wussten, wo wir gefühlsmäßig hinwollen. Wir wussten, dass wir, so wie wir jetzt leben, dass wir so nicht weitermachen wollen. Und das war eigentlich so der einzige kraftvolle Antrieb, der uns halt so zusammengeführt hat. Und wenn wir heute so, ob es jetzt privat ist oder auch auf der Bühne, um die Frage jetzt irgendwie zu beantworten, ich kann die nicht direkt beantworten, so mit einem Wort, aber wenn ich sie mit einem Wort beantworten müsste, dann ist es Verbundenheit. Aber es ist es auch wieder nicht. Es ist nicht diese kitschige Form von Verbundenheit. Weißt du, so was man oft hört, ja, da ist die eine Hälfte des Sterns und da ist die andere und dann treffen sich diese zwei Seelen und dann ist es eine Seelenverwandtschaft. So, das ist es gar nicht. Mhm. Weil wir haben uns nicht getroffen und haben gesagt, wir passen jetzt perfekt zusammen. Mhm. Es gab so viele Elemente, wo ich gemerkt habe, oh shit, die triggerte etwas in mir, das ich eigentlich gerne verstecken würde, das ich selber nicht sehen will.
Welche zum Beispiel? Also was waren so Elemente, wo dich eher so abgeschreckt haben vielleicht auch am Anfang?
Darf ich mal kurz übernehmen? Am Anfang, weißt du, ich war ja schon länger unterwegs mit Yoga, Meditation und als ich ihn dann kennengelernt habe, also wir haben uns eigentlich zweimal getroffen. Beim ersten Mal hat es schon gefunkt, aber da kamen wir noch nicht zusammen und dann das zweite Mal kamen wir dann auch wirklich zusammen und er hatte damals einfach einen ganz anderen Lifestyle als ich und hat bis tief in die Nacht gearbeitet, hat noch Red Bull getrunken und das war halt wirklich so ein Crash damals, zwei Welten, die aufeinander geprallt sind, aber was mir von Anfang an extrem wichtig war, ich habe ihn nie zu irgendetwas gezwungen, ich habe ihm am Anfang nie gesagt, du änder das, sondern ich habe einfach mein Ding gemacht. Ich bin da früh aufgestanden, habe mein Yoga gemacht und irgendwann ist er damit mit auf den Zug aufgesprungen, aber ich habe ihn nie gezwungen, irgendwie jetzt einen auf spirituell zu machen. Ich wollte, dass es aus ihm heraus entsteht oder nicht. Und ich bin da ganz ehrlich, am Anfang war ich ja gar nicht so überzeugt davon, dass es passen wird. Also es war für mich, ich habe ihn ja gesehen, als er war ja Choreograf und hatte eine Tanzschule und ich habe ihn gesehen, wie er getanzt hat. Und mein größter Traum war immer, mit Michael Jackson zusammen zu sein, ihn irgendwann zu heiraten als kleines Mädchen. Und ich wusste, okay, das geht nicht. Aber dann habe ich ihn gesehen und wie er getanzt hat und dann sein Lächeln, es gibt doch dieses typische Michael Jackson Lächeln und das hat er einfach. Und ich habe ihn gesehen und ich hab gesagt, ich muss diesen Mann haben, ich will ihn, das ist mein Traum, Mann. Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, eher nicht, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Nehme ich jetzt auch gar nicht persönlich. Aber ich wusste, das ist der Mann. Aber dann später, als wir zusammengekommen sind, habe ich einfach gemerkt, boah, krass, der lebt ja sowas ganz anderes als ich. Ob das gut kommt? Und du hast ja auch Verbundenheit gesagt. Ja. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen müssten, okay, wer sind wir zusammen, dann könnte man sagen, auch Heilung. Und Heilung nicht nur für uns persönlich, sondern auch für die Menschen, die wir natürlich begleiten. Heilung, Selbstständigkeit und Verbundenheit, das sind so ganz wichtige Werte unserer Beziehung.
Aber ich würde gerne noch was ergänzen. Weißt du, weil damals, mein Leben war einfach eine perfekte Show. Und vielleicht kennst du es von dir auch oder dir, die jetzt zuhören. Ich hatte die Tanzschule und ich war nach außen hin so das Zugpferd von der Tanzschule. Die Leute kamen zu uns, haben die Choreografien getanzt und ich war so soll nicht arrogant klingen, aber ich war so der Star in dieser Tanzszene. Aber das war ich nur nach außen hin, weil jedes Mal, wenn ich in mein Auto gestiegen bin und nach Hause gefahren bin, ich bin in Tränen ausgebrochen, weil das alles einfach nur so eine fucking Rolle war. Weißt du, was ich meine? Und ich habe so viel gespielt davon, aber ich wusste, das bin gar nicht wirklich ich oder das ist nur ein Teil von mir. Ich hatte immer mein Cappy, das ich bis ins Gesicht reingezogen habe, damit nicht wirklich jemand mir in die Augen blicken kann. Beim Tanzen habe ich es immer ganz weit ins Gesicht gezogen, damit ich halt mein Ding mache. Und klar, die Schritte und so waren cool und die waren auch perfekt, aber tief in mir drin bin ich immer wieder ausgebrochen. Aber halt dann immer, wenn ich dann irgendwie im Auto war oder zu Hause war. Und das, was mich dann wirklich so getriggert hat, aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen schmerzvoll triggern und heilvoll triggern. Aber am Anfang war es schmerzvoll, weil ich es nicht fühlen und nicht sehen wollte, war, dass Baha immer so, die war ja dann in meinen Tanzstunden drin. Das heißt, die war meine Tanzschülerin. Und die hat immer so über den Spiegel auch, hab ich sie gesehen und blickte mir so in die Augen. Und ich wusste, ich weiß nicht warum, aber ich wusste, fuck, ich kann das vor ihr nicht verstecken. Ich weiß, die sieht irgendwie tiefer in mich rein. Also egal, wie weit ich versuche, so Dinge von mir fernzuhalten, die von denen ich nicht möchte, dass Menschen sie sehen, meine Schwäche, meine Faulheit, meine Zerbrechlichkeit, meine Schwächen sozusagen. Ich wusste, scheiße, die sieht das. Und das hat mich im ersten Moment irgendwie angezogen, aber gleichzeitig wieder abgeschreckt, weil die blinden Flecke, die wir alle haben. Ich meine, manche von uns haben blinde Flecke, da kann ein ganzer Jumbo-Chat durchfliegen und man sieht es nicht. Aber die blinden Flecke, die wir haben, ich glaube, es gibt so viele Teile in uns, die wollen diese blinden Flecke behalten. Das heißt, wir wollen da gar nicht hinblicken, weil es schmerzhaft ist. Und weil wir natürlich, wenn wir die sehen, dann können wir nicht so weiterleben. Und diese blinden Flecke zuzuhalten, die nicht sehen zu wollen und sie auch zu verstecken, das verbraucht so viel Kraft. Und ich war dieses... Ein Unterdrückungssystem sozusagen und in Person. Aber jeder Tag wurde somit noch anstrengender. Dann treffe ich sie und wir haben natürlich dann auch ein Date gehabt und so. Und das erste Date damals, was übrigens im McDonald's war, weil mehr Geld hatte ich damals nicht, um sie irgendwo einzuladen. Das war das einzige Date. Und danach haben wir uns, glaube ich, 5, 6 Jahre nicht mehr gesehen. Und es hatte verschiedene Gründe. Erstens, ich wusste, shit, wenn ich mit dieser Person, mit diesem Menschen zusammengehe, das kann nicht einfach nur ein Tages- oder ein Nachtding sein. Da ist was Tieferes da, das kann ich nicht machen. Das ist zu gefährlich. In dem Moment war das eine Bedrohung für meine Komfortzone. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Und auf der anderen Ebene war ich damals auch in so einer ganz, ganz komischen Beziehung mit einer Frau, mit der ich die Tanzschule damals gegründet habe. Und gleichzeitig hatte ich Angst, dass wenn ich da mit Baha irgendwie in eine Richtung gehe, dass ich dann die Tanzschule verliere. Weil ich habe die Tanzschule damals gegründet, da war ich noch nicht 18. Das heißt, die war zwar meine Tanzschule, aber auf dem Papier war es nicht meine. Und ich wusste, ich war dann in einer sehr manipulativen Geschichte drin, dass wenn ich da irgendwie mich verbinde mit Baha, dass ich dann so mein Lebenswerk, oder zumindest dachte ich es damals, das ist es, verliere.
Wow. Vielen Dank für diese sehr offene und transparente Sharing. Ja, das ist sehr schön, das so mitzukriegen und auch zu fühlen. 6 Jahre später, was war denn jetzt so dieser Impuls? Also, wer, oder vielleicht mal so die Frage, wer hat wen am Ende geclosed? Ja.
Also es war ja so, ich bin in der Zwischenzeit, also wir haben uns getroffen und dann sind wir wieder auseinander sozusagen und bin ich in die Schweiz gezogen, habe einen Schweizer geheiratet, wusste aber am Tag der Hochzeit, das ist nicht der richtige Mann, ich will eigentlich gar nicht, aber ich war einfach zu stolz, Nein zu sagen, weil ich hatte so stark für ihn gekämpft, auch gegenüber meiner Familie und meinen Eltern und jetzt war ich mit ihm zusammen, ich hatte Ja gesagt, ich hatte alles in Ingolstadt abgebrochen, war in die Schweiz und für mich war es klar, ich kann da jetzt keinen Rückzieher machen. Aber ich bin Tag für Tag, bin ich wirklich in dieser Beziehung innerlich ausgetrocknet. Ich wurde magersüchtig, ich hatte über Jahre hinweg meine Menstruation nicht mehr. Ich bin als Frau komplett verkümmert. Das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und wirklich, ich hätte es einfach durchgezogen, aus falschem Stolz, aber dann will das jetzt nicht näher ausführen, ist irgendetwas passiert, was einfach ein absolutes No-Go war für mich, und ich habe ihn verlassen, sozusagen über Nacht. Das war in den Flitterwochen auf den Malediven, alles abgebrochen, zurück nach Ingolstadt, die Yogaschule in der Schweiz, die wir gemeinsam hatten, aufgelöst, also richtige Hardcore-Geschichte. Und dann war ich wirklich in meiner ganz, ganz persönlichen, dunkelsten Krise, die man sich vorstellen kann. Und ich dachte mir, ich muss irgendwie, meine Familie wollte ich nicht mehr sehen, weil ich habe meine Eltern dafür beschuldigt, weil sie mich gezwungen haben, ihn zu heiraten. Also ganz, ganz, ganz schlimme Geschichte. Und ich wollte einfach weg. Und dann bin ich auf Reisen gegangen. Ich bin nach Sri Lanka, ich bin nach Malta, ganz alleine, einfach für mich, und wollte mich wieder finden. Und dann war ich auch in Österreich, habe dann eine Ayurveda-Kur gemacht. Und damals war dieser Chat auf Facebook, dieser Messenger-Chat, der war ganz, ganz neu. Also das gab es noch gar nicht. Also Social Media gab es damals auch noch nicht so wirklich. Und ich bin einfach da drauf. Und dann habe ich gesehen, dass er auch online ist, war halt das grüne Häkchen dran oder wie auch immer, und dann hast du mich angeschrieben.
Ja. Also eigentlich, sie hat sich gezeigt, weißt du?
Ja, Einladung.
Muss ja, ich ja, das war, ja. War
auch wenn es energetisch ist.
Ja. Das war glasklar, eindeutig. Ja, und da habe ich einfach angeschrieben, so hey, was machst du so in der Art, so hallo, also voll easy, und dann kam eigentlich das eine zum anderen.
Ja, und ich wollte wieder mein Business aufbauen in Ingolstadt, habe aber eine Website gebraucht, und er hat damals unter anderem auch eben neben der Tanzschule auch Webseiten und so weiter designt. Ja. Habe ich gesagt, hey, könntest du nicht meine Website machen? Und dann war er da, und ja, so kamen wir dann wieder zusammen.
Was mich jetzt super interessieren würde, weil ich ja selbst auch letztes Jahr aus einer 6-jährigen Beziehung gekommen bin, die ich sag mal, nicht wirklich mit einer Intention gestartet hat, anders kann ich es nicht sagen. Also wir waren einfach so, let's see what's happening, und haben entsprechend nie wirklich, also was heißt nie, viel später, erst viel zu spät, wenn man so will, erst über so sogenannte Non-Negotiables gesprochen, über sogenannte Werte gesprochen, über ein gemeinsames Ziel vielleicht auch in einer Beziehung gesprochen. Und hier würde es mich natürlich jetzt super interessieren, wie das damals bei euch abgelaufen ist. Also hattet ihr Glück, dass es einfach gepasst hat, oder habt ihr damals schon so dieses Bewusstsein gehabt, hey, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir es richtig? Habt ihr da über so existenzielle Sachen gesprochen, wie das entsprechend auch langfristig aussehen soll, wenn man so will?
Um diese Frage ganz, ganz knackig zu beantworten, definitiv no. Und zwar wahrscheinlich ähnlich wie bei dir auch, in keinster Art und Weise. Weil wie gesagt, wir waren beide an so einem Tiefpunkt, und das Einzige, was wir wollten, uns irgendwie rausholen. Weißt du, ich hatte, keine Ahnung, fast 50.000 Euro Schulden, mein Business ging den Bach runter, aber ich wusste, da ist ein Funke da zwischen uns beiden. Gleichzeitig war es so, ich habe mich genau zu diesem Zeitpunkt begonnen, mit so diesen Themen zu beschäftigen, wie Gesetz der Anziehung oder Manifestieren. Ich wollte einfach gucken, hey, wie komme ich aus der Scheiße raus? Und habe da verschiedene Coaches aufgesucht und so, und dann wusste ich halt, wow, sie macht Yoga und sie geht auch so ein bisschen in die Richtung. Und dann habe ich damals, so wie es der Zufall so will, habe ich bei Roy Martina, ich weiß nicht, ob du vielleicht schon den Namen gehört hast, bei Roy Martina damals, der war damals wirklich sehr berühmt und war, die ganze Welt hat er eigentlich mit seinen Inhalten und so weiter befüllt sozusagen. Und da habe ich einfach mal so ein Seminar gebucht. Und all die Kumpels und so, die ich mitnehmen wollte, die haben kurz vorher abgesagt. Und genau in dem Moment bin ich ja mit Baha zusammengekommen und habe gesagt, hey Baha, ich habe zwar mehrere Tickets, aber willst nicht einfach du mit mir dorthin? Und ich wollte damals, ich habe nie das Ziel gehabt, irgendwie Coach zu werden oder Menschen zu helfen. Das war ja, ich war damals wirklich, ich war ja noch ein Kind, als wir zusammengekommen sind. Wie alt war ich eigentlich? 24, 25?
Vor 12 Jahren, ja. 24, 25.
Und ich war Webdesigner, App-Designer und so, aber ich wollte einfach nur aus meiner persönlichen Hölle raus. Und dann sind wir da zu diesem Seminar, und das hat uns beide so aufgesaugt, und wir wussten, hey, wir wollen diese Ausbildung machen. Ich habe mir dann Geld geliehen, also ich habe einen Kredit genommen, damit ich halt die Seminare machen kann. Und dann sitzen wir zusammen in diesen Seminaren, und währenddessen wir diese Workshops machen, merken wir halt, wie es uns immer mehr zusammenschweißt. Und natürlich arbeitet man bei diesen Seminaren ja auch an den eigenen Themen. Sie an ihren, ich an meinen. Aber gleichzeitig dann natürlich auch mit dem das Ziel oder diese, diese Vision, die sich dann in diesen Seminaren entwickelt hat, so eigentlich könnten wir gemeinsam auch etwas erschaffen. Also es ging erstmal noch gar nicht um, dass wir Coaches werden, die auf der Bühne stehen, sondern dass wir gemeinsam etwas erschaffen. Etwas designen, was es am Schluss nur zu zweit gibt. Klar, jeder von uns kann einzeln sein Ding machen, aber zu zweit in dieser Symbiose, da entstehen Dinge, die alleine nie entstehen können. Und erst, ich würde sagen, so in den letzten 2, 3 Jahren stellen wir uns auch tiefere Fragen in Bezug auf unsere Beziehung. Mhm. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, wir sind keine Beziehungsexperten. Unsere Beziehung war nie zu 100% perfekt. Ich meine, gibt es wahrscheinlich sowieso nicht. Aber wir sind ja...
Wäre langweilig.
Eben. Wär super langweilig. Aber die ersten Jahre, muss man auch sagen, dass wir so stark dann in unserem Business involviert waren, dass wir eigentlich auch wenig Zeit für die Beziehung hatten. Weil wir wurden dann so, ich sag mal, in dieses Business eingesaugt, dass wir halt dann, das kennst du vielleicht von dir auch, einfach dann gearbeitet haben, wenn andere geschlafen haben oder wenn andere Urlaub gemacht haben, haben wir halt gearbeitet, weil wir wussten, wenn nicht jetzt, wann dann? Also irgendwann spürst du, da kommt einfach dieser Moment, jetzt gibt's einfach keine Zeit für Wochenende, da musst du einfach durchballern. Und das ist der Schatten, glaube ich, von Passion oder von Leidenschaft. Und was wir gemerkt haben in den letzten 3 Jahren, dass obwohl unser Business nach oben ging, auf der einen Seite auch unsere Verbundenheit zumindest an der Oberfläche nach oben ging, haben wir gemerkt, dass wir unsere Beziehung vernachlässigt haben. Dass diese Momente der Zweisamkeit, diese Magie in der Partnerschaft, die haben wir vermittelt und die haben wir auch gelebt, aber vor allem auch, wenn wir auf den Bühnen standen. Und deswegen war ich auch so süchtig danach, immer wieder auf die Bühne zurückzukehren, weil ich wusste, wenn ich auf der Bühne mit Baha stehe, da passiert Magie, das ist es, ich will gar nicht mehr runter. Und erst in den letzten 3, 4 Jahren hat sich das jetzt für uns neu entwickelt, auch eigentlich auch in dem letzten Jahr, wo wir diese Entscheidung getroffen haben, dass wir unsere Beziehung wieder auf ein ganz neues Level bringen wollen.
Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass das so, wie es gelaufen ist, genau richtig war, weil ja unsere wichtigsten persönlichen Werte sind Freiheit und Selbstständigkeit. Also für mich ist es einfach ein unerträglicher Gedanke, zu wissen und zu spüren und auch irgendwie auch eingeredet zu bekommen, dass ich ohne jemand anderes nicht ganz sein kann. Also es geht für mich gar nicht. Also Jeffrey ist genauso selbstständig, wie ich es auch bin. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, den man macht. Man denkt, okay, man ist jetzt ein Paar, man ist eine Beziehung, man klebt dann sozusagen aneinander und es passiert so schnell, dass dann da eine toxische Abhängigkeit daraus entsteht. Und wir wussten beide, ich performe extrem stark alleine auf der Bühne. Er performt extrem stark alleine auf der Bühne. Wir haben beide unsere Macht ausgeschmückt, ausgekostet und deswegen konnten wir dann ohne Kampf und Krieg auf der Bühne zusammenstehen und auch im Privatleben so im Frieden miteinander sein. Ich glaube, das ist das größte Problem, das viele Paare haben, dass sie einen unterschwelligen Kampf führen gegeneinander.
Machtkampf, ja.
Ja.
Sehr spannend. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, also ihr habt damals nicht über eure wahren, tiefsten Werte gesprochen, weil sich die vielleicht auch, ich meine, Jeffrey war 24, die haben sich ja dann auch noch entwickelt, wahrscheinlich in der Beziehung, glücklicherweise in die gleiche Richtung, kann man so sagen, mit dem gleichen Ziel. Stärken seid ihr wahrscheinlich auch nicht ganz, also das ist ja auch immer gewünscht, dass man nicht die gleichen Stärken hat, sondern dass man sich ergänzt gegenseitig, das gehört ja auch zu einem gesunden Beziehungsmix dazu. Könnt ihr vielleicht kurz darüber sprechen, wo ihr euch so vielleicht charakterlich ergänzt, also wo vielleicht du, Baha, etwas von Jeffrey gespiegelt gekriegt hast, was du jetzt mehr integriert hast oder vielleicht auch umgekehrt, also wo ihr so merkt, dass ihr euch einfach auch gut ergänzt, ein gutes Team seid. Vielleicht auch auf die Arbeit bezogen jetzt wieder.
Also ich glaube, die meisten würden denken, dass es bei uns anders läuft, aber Jeffrey ist der Kreativere von uns beiden. Er ist derjenige, der viel mehr im Flow lebt, sich einfach so in den Tag hinein bewegt und dann am Ende wirklich auch kreative Schaffensprozesse triggert. Und ich bin diejenige, ich liebe Struktur, ich liebe Plan, ich liebe Organisation. Und das habe ich mir auch irgendwie angeeignet, weil ich ja auch mehrere Jobs immer gleichzeitig hatte, das Studium und so weiter. Und ich das war von Anfang an, glaube ich, eine perfekte Symbiose, dass ich so den Rahmen vorgegeben habe und Jeffrey hat die Farben und die Bilder hinzugefügt. Und wir haben diesbezüglich uns auch nie irgendwie bekämpft oder ich habe nie versucht, ihn in irgendeine Struktur zu pressen. Und andersherum hat er mir nie einen Druck gemacht, jetzt auf Knopfdruck kreativ zu sein. Also es war für uns irgendwie von Anfang an klar, das sind meine Stärken, das sind deine und das ist auch gut so. Weil ich glaube, irgendwann kann es halt auch so schnell passieren, dass man irgendwie angepisst ist, dass der Partner vielleicht einfach keinen Plan hat. Und ich wusste aber, wenn ich ihn jetzt zu einem strukturierten Jeffrey mache, verliert er vielleicht seine kreative Ader. Also ich wusste, ich darf ihn nicht verändern wollen.
Aber trotzdem war das echt brutal für mich. Also du sagst es jetzt so einfach, aber weil das war halt für mich übelst aus der Komfortzone, dass plötzlich ein Rahmen existiert. Weißt du, es gibt so einen Teil in mir, so diesen Rebell, ich will keinen Rahmen, ich will keine Regeln, verpisst euch alle, ich mach mein eigenes Ding. Und ich glaube, dass der Teil, der ist wichtig, den haben wir ja alle irgendwo, so diesen Freiheitssüchtling in uns. Aber auf der anderen Seite, wenn dieser Freiheitswert keinen Rahmen bekommt, an dem man sich festhalten kann, keine Struktur bekommt, damit man die Energie irgendwie kanalisieren kann, dann verpufft es jeden Tag so. Das ist wie so, man holt sich die Energie und dann ist die da und dann ist sie wieder weg. Und dann wird man süchtig danach, nur nach dem Gefühl, dass man eigentlich frei sein könnte, weil eigentlich hat man Angst vor Verantwortung. Also Menschen, die dann wirklich frei sein wollen, aber es nicht auf die Straße bringen, das heißt auch ihr eigenes Ding wirklich machen, ihre Produkte kreieren, also was den Menschen auch hilft und so, das ist ja oft so, weil wir Angst eben haben, die Verantwortung davon zu übernehmen. Ja. Und das hat mir Baha beigebracht, dass ich diesen Rahmen brauche, dass ich auch, ich bin früher manchmal um 11 aufgestanden, manchmal um 12, manchmal noch später, und dann habe ich halt in der Nacht gearbeitet, aber wirklich produktiv war ich nicht. Ich war zwar kreativ, aber nicht produktiv. Weißt du, was ich meine? Und am Ende zählt ja am Schluss wirklich nur das, was du auf die Straße bringst, dass Menschen auch etwas davon haben, von deiner Kreativität. Und diese Brücke zu bauen zwischen Struktur und Kreativität oder dass mir die Struktur und der Rahmen erst wirklich die Möglichkeit gibt, frei zu sein oder kreativ zu sein, das habe ich ganz lange nicht verstanden. Das habe ich dann erst durch dich wirklich erkannt. Und, und heute triggert es mich teilweise immer noch, weil es natürlich den Teil in mir gibt, der da einfach, der da keinen Bock drauf hat.
Aber du lässt es dir nicht anmerken.
Nein, weil ich ja weiß, dass es am Schluss wirklich dann was rauskommt, dass es was bringt und dass es am Ende auch wirklich erfüllend ist.
Ja, Vertrauen ist da.
Ja, genau. Und wenn dann das Unsichtbare, also die Kreativität am Schluss ja zu etwas Sichtbaren wird, ist es ja viel schöner, als wenn es einfach nur in so einer Hoffnungsschlaufe im Kopf bleibt oder im Herzen bleibt, wo du weißt, irgendwann kommt vielleicht der eine Moment, der eine Tag, wo das Unsichtbare sichtbar wird. Aber wir wissen, wenn die Struktur nicht dazukommt, wird es niemals sichtbar.
Ich finde es sehr spannend mit diesem Rahmen, weil das ist ja genau das, was ja auch wieder so super wichtig ist am Anfang einer Beziehung. Oder wir haben so unser eigenes Spielfeld, auf dem wir gerne spielen. Und Teil unserer Entwicklung ist es, so dieses Spielfeld immer besser für sich zu definieren und immer klarer auch zu sein, wenn jemand anderes auf einem ganz anderen Spielfeld unterwegs ist, dass man nicht zum Spielball im Spielfeld einer anderen Person wird. Und deswegen ist ja dieses gemeinsam eine Beziehung kreieren ja auch so dieses gemeinsame Spielfeld definieren. Also eben die gemeinsamen Werte, die gemeinsamen Interessen und gleichzeitig aber auch zu gucken, hey, wo überschneiden wir uns nicht? Also wo habe ich weiterhin mein Hobby, mit dem du nichts zu tun haben musst? Und wo habe ich vielleicht auch andere Werte, die dann in meinen Augen nur noch höchstens respektiert, also im besten Fall respektiert werden können. Und da würde es mich mal interessieren, weil ich da selbst an einem Punkt bin, wo ich nicht mehr so genau weiß, bin ich jetzt super selbstbestimmt und weiß genau, was ich will, oder bin ich inflexibel geworden? Weil ich kann sagen, dass ich an dem Punkt, wo ich jetzt bin, dass das Baha vorhin gesagt hat, Freiheit, Selbstbestimmung, ich lebe für mich persönlich das geilste Leben und deswegen bin ich jetzt auch so, dass ich sage so, hey, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel nicht mit mir mitreisen will, so, dann wird das nicht meine Beziehung sein. Und wenn ich aber, ich habe so viele Bedingungen an eine Beziehung, dass es, dass die Size, die Sample Size von Frauen, die noch in Frage kommen, natürlich auch geringer geworden ist dadurch. Und da würde mich mal interessieren, wo musstet ihr vielleicht in eurer Beziehung auch Kompromisse eingehen oder wo gab es vielleicht dann doch mal so Wertekonflikte in der Entwicklung, vielleicht auch noch von dir, Jeffrey, oder auch von dir, Baha, wo ihr einfach nochmal Sachen über euch herausgefunden habt? Also wie habt ihr euch nebeneinander entwickelt? Und wo gab es da vielleicht mal so eine Phase, wo es schwerer war, wenn es sowas überhaupt schon gab?
Also wir sind ja beide in die Beziehung als verwundete Menschen hineingegangen. Also ich hatte meine Wunde und die war, dass ich von meinen Ex-Partnern eigentlich immer das Gefühl hatte, ich werde oberflächlich behandelt. Sie haben kein Interesse an Bahar als Ganzes. Und sie lassen mich viel zu viel alleine. Ich muss trotzdem Selbstversorger sein. Das war meine Wunde. Und mit der Wunde bin ich in die Beziehung gegangen. Und ich wusste, wenn das mit Jeffrey funktionieren soll, dann muss ich mir über diese Wunde bewusst sein und dass diese Wunde wie ein Filter auch agiert und ich durch diese Wunde hindurch Jeffrey sehe und vielleicht manchmal in ihm jemand Oberflächliches sehe oder jemand, der nicht Rücksicht auf mich nimmt, aufgrund meiner Wunde, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass er so ist. Also mit diesem Bewusstsein bin ich in die Beziehung gegangen. Jeffrey eher nicht, aber ich wusste, ich hatte das ja mitbekommen, ich kannte seine Schmerzgeschichte, also die Manipulation durch dominante Frauen in seinem Leben und ich wusste, dass ich aufpassen muss, dass seine Wunde nicht etwas in mir sieht, was nicht in mir ist. Und da haben wir aber am Anfang gar nicht so offen darüber gesprochen, aber ich hatte das immer im Hinterkopf und man muss vielleicht auch verstehen, also ich bin ein Jahr älter wie er, also nicht wirklich viel mehr älter, aber ich hatte einfach schon ein Buch geschrieben, ich hatte schon viel mit Menschen gearbeitet, Sitzung, also ich war da so, das war einfach meine Welt, weißt du, die Analyse von Menschen, Selbstreflexion, ich hatte das im Hinterkopf, aber ich hatte ihn darauf nicht angesprochen, aber ich war immer auf der Hut. Ich wusste, dass ich überreagieren könnte, wenn er zum Beispiel mal keine Zeit für mich hat. Ich wusste, dass er manchmal vielleicht in mir etwas sehen wird, was so das Dominante ist. Deswegen habe ich es auch komplett unterlassen, ihm irgendwelche Tipps zu geben oder zu sagen, du Jeffrey, hör mal auf Red Bull. Ich habe das nie gemacht, weil ich wusste, dann sieht er in mir diese toxische Feminität, die ihm diese Wunde zugeführt hat. Aber irgendwann kamen wir dann an den Punkt, wo wir transparent darüber sprechen mussten. Es war eigentlich so vor 3-4 Jahren, weil ich auch gemerkt habe, dass so diese Angst vor Tiefe in unserer Beziehung entsteht. Ich glaube, das war so ein ganz wichtiger Punkt, wo wir wirklich uns hinsetzen mussten und zueinander sagen mussten, so, ich bin jetzt ehrlich zu dir. Ich lasse dich jetzt in mein Herz blicken. Das ist bei uns erst viel, viel, viel später passiert. Ich glaube, viele Menschen, die gehen in eine Beziehung, die wollen gleich ein Liebespaar werden und die wollen, dass von Anfang an diese Tiefe da ist. Ich glaube, diesen Anspruch darf man nicht haben. Und ein Punkt, wo wir beide wirklich Kompromisse eingegangen sind, ist, dass wir dem anderen diesen Freiraum gegeben haben. Also wir wussten, wir brauchen diese Freiheit. Und auch wir haben beide sehr strikte Vorstellungen darüber, wie ein Erfolgsleben auszusehen hat. Aber sich eben zurückzuhalten und nicht dem anderen das reinzudrücken oder ihm zu zwingen, dass das jetzt genauso bei ihm funktionieren muss, war schon ein riesengroßer Schritt für uns, oder?
Und jetzt auch um diese Brücke zu schlagen zu dem, was du gesagt hast, so die Menge an Frauen wird weniger wegen deinem Standard, den du praktisch für dich und dein Leben gesetzt hast. Da könnte es halt sein, dass du dann irgendwie unbewusst implizierst oder denkst, dass halt diese Frauen, die man dann ins Leben zieht, ziehen könnte, dass die halt an Wachstum nicht interessiert sind. Weil es könnte ja sein, dass eine Frau in dein Leben kommt, die zuerst halt irgendwie Reisen jetzt in deinem Beispiel überhaupt nicht mag, aber durch das, dass du es ihr schmackhaft machst, erst wirklich beginnt zu wachsen. Das heißt, dass wir auch gegenseitig uns immer wieder gesagt haben, okay, ich helfe dir in deinem Wachstum. Und ich weiß manchmal, okay, wenn Baha viel Self-Development macht, also wie sagt man auf Deutsch,
wie heißt das? Selbstentwicklungs, keine Ahnung.
Das geht so leicht von der Zunge, weißt du. Und ich mache das mal nicht, dann weiß ich, okay, die lernt gerade, ich muss ein bisschen nachholen und ich muss ein bisschen mithalten, weil ich ja auch wachsen möchte. Und ich möchte natürlich, dass wir gemeinsam besser werden, dass jeder für sich besser wird, aber dass wir das gemeinsam auch wieder ins Business bringen können. Und ich glaube, diese Erlaubnis, die man entweder unbewusst einem Menschen nicht gibt oder eben unbewusst und auch bewusst einem Menschen geben kann, okay, ich erlaube dir zu wachsen. Und auch selber den Teil in sich spürt, boah, der Angst hat, dass du vielleicht so groß werden könntest oder so anders werden könntest durch diesen Wachstum, dass du mir davonrennst. Und den Teil dürfen wir nicht wegsperren, den müssen wir spüren, den müssen wir annehmen, weil das ist einfach der Teil, der Angst hat, dass man Menschen verliert, dass man nicht gut genug ist. Und der Teil wird ja niemals gehen, weil es immer Menschen geben wird, die sind besser wie du, die sind weiter wie du, weiterentwickelt wie du, die werden mehr lesen oder die werden besser sprechen können wie du. Das ist der Teil, der sich nicht gut genug fühlt. Den musste ich ja in den letzten Jahren für mich immer wieder nach oben holen und diesen Teil mit Baha teilen und sagen, pass auf, in diesem Moment fühle ich mich nicht gut genug. Und das ist natürlich Schwäche. Oder für mich war das Schwäche, mit ihr darüber zu reden oder überhaupt zu sagen, Baha, ich fühle mich in deiner Anwesenheit gerade irgendwie nicht gut genug. Und sie hat mir dann durch ihre Art und Weise, wie sie dann mit mir gesprochen hat und mich praktisch nicht ausgelacht hat dafür oder auch für meine Ängste, die ich hatte, für meine Panikattacken, weil sie mich nicht ausgelacht hat, sondern das einfach ganz klar mit mir gesprochen hat und mich trotzdem noch weiterhin geliebt hat. Es hat so viel Heilung in mir erzeugt, weil ich kam aus dieser Beziehung, wo ich wirklich manipuliert worden bin, wo ich in verschiedene Richtungen gelenkt worden bin. Und ein Teil in mir wollte eben einfach nur frei sein. Ich wollte weglaufen. Ich wollte nie wieder manipuliert werden in meinem Leben. Aber ich musste in den letzten Jahren anerkennen, dass ja in einer Beziehung immer zwei Menschen dazugehören. Und dass es auch einen Teil in mir gibt, dem das gefallen hat, dass ich manipuliert worden bin. Weißt du, was ich meine? Das heißt, es gab ja auch einen Teil, der fand es irgendwie auch geil, dass mir Aufgaben abgenommen worden sind, dass mir Herausforderungen aus dem Weg geräumt worden sind, dass ich es einfacher habe. Das macht auch keinen Sinn, nur eine Person dafür zu beschuldigen. Hey, du warst manipulativ, du hast meinen Mutmuskel kaputt gemacht, indem du meine Herausforderungen oder meine Aufgaben mir weggenommen hast. Es macht ja keinen Sinn, weil es führt ja wieder den Fokus auf die andere Person und du selbst wächst dadurch nicht. Aber sie war dann der erste Mensch, also Baha, die dann plötzlich meine Scheiße, die ich erzeugt habe, nicht weggeräumt hat. Das heißt, die hat die Aufgaben für mich nicht erledigt. Und jetzt pass auf, eigentlich ist es ja gut, weil sie gibt mir die Möglichkeit, dass ich meine Aufgaben, meine Lebensaufgaben selber annehme und halt selber auch bewältige. Aber dann gibt es den Teil in mir, der war angepisst auf sie, dass sie mein Zeug nicht wegräumt. Und da wurde mir bewusst, fuck, ein Teil möchte gar nicht frei sein, ein Teil möchte nicht selbstständig sein, ein Teil in mir möchte, dass Menschen mir meine Aufgaben wegnehmen und abnehmen. Und das war für mich Heilung pur und das ist jeden Tag für mich wieder erneut der Kontakt mit diesem Teil in mir, der gar nicht frei sein will, der sich nicht verändern will, der in der Komfortzone bleiben will, der gleich bleiben will. Bei dem Teil haben wir alle dieses statische Selbst, das ja auch irgendwie in uns existiert. Und Baha hat es geschafft, dass sie mich immer wieder so ganz sanft in das dynamische Selbst reinkickt. So, hey, da gibt es eine Herausforderung, Jeff. möchtest du die nicht annehmen? Und somit habe ich halt die Wahl. Und es gibt immer wieder diese Momente, wo ich die Herausforderung des Lebens nicht annehme. Aber ich glaube, wenn man das bewusst auch sagt, hey, nee, ich habe Angst davor, ich bin zu faul, ich habe keinen Bock, ich nehme die Herausforderung jetzt in meinem Leben nicht an, dann ist es immer noch besser, wie irgendwie das schön zu reden oder zu sagen, nee, ich kann einfach nicht oder das ist keine Herausforderung für mich. Und was Bach halt macht, wenn ich halt solche Dinge sage, so Ausreden erzeug, ich kann die gar nicht aussprechen, die Ausreden. Schon bevor ich sie ausspreche, macht sie mich schon so mit so einem Finger drauf aufmerksam, hey, oder lacht oder so. Und früher hat mich das getriggert, weil ich kann vor ihr nichts verstecken. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass das natürlich auch ein riesengroßes Geschenk ist, weil dadurch kann ich mich weniger anlügen. Und ich kann weniger Selbstlügen erzeugen. Und das, was uns ja am meisten killt von innen heraus, sind Selbstlügen. Und das durfte ich in den letzten Jahren sehr gut in die Heilung bringen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das die...
Gar nicht, ob wir die Frage beantwortet haben.
Ja, also ja und nein. Also auf der einen Seite habt ihr die Frage nicht direkt so beantwortet, aber ihr habt trotzdem auch, wie ich finde, einen sehr guten Punkt gemacht, nämlich, dass diese Werte manchmal auch gar noch nicht wirklich zu 100% individuell ehrlich ergründet werden können, ohne dass man vorher in einer Beziehung mit einer Person ist, und da wirklich auch nochmal tiefer geht. Also das hast ja du, Baha, ja auch auf in unserem letzten Gespräch gesagt, dass eigentlich die Beziehung so für dich das Spirituellste war, was du bisher auch erlebt hast. Und ich fand, das ist ein sehr schöner Claim, weil, um es vielleicht nochmal auf mein Beispiel zurückzubeziehen, ich hatte ja auch eine Ex-Freundin, die damals Kellnerin war, als ich sie kennengelernt habe und der ich sozusagen auch alles ermöglicht habe. Ich habe versucht, sie aufzubauen, sie konnte dann auch sehr viel gutes Geld verdienen, ist Coach geworden, ist mit mir um die ganze Welt gereist, aber hat immer wieder gemerkt, dass sie eigentlich auch gerne sesshaft wäre, Kinder kriegen würde bald. Und das hat ja dann auch immer mehr zu diesem Konflikt geführt, dass ich eigentlich so noch nicht sterben wollte, dass ich da noch weitermachen wollte, reisen, mehr. Und sie eigentlich so wusste, dass sie jetzt an einem Ort ist, wo sie genau weiß, was sie will, nämlich Kinder kriegen, sesshaft werden. Und das war dann so, scheiße, hätten wir das nicht vor ein paar Jahren vielleicht schon vorher merken können, wenn wir mal ehrlich miteinander gesprochen hätten. Also, und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich halt zum ersten Mal Herzschmerz fühle. Ich weiß jetzt, wie sich Herzschmerz anfühlt. Und jetzt bin ich halt auch so in dieser Verantwortungsposition, dass ich sage, warum sollte ich mir und einer anderen Person das nochmal antun, eine Bindung entstehen zu lassen, wenn es nicht ganz klar ist, wo die Reise hingeht. Also keine vielleicht. So. Aber genau dann ist eben das Ding, dann lernt man wieder jemanden kennen und hat da wieder so das Gefühl, boah, vielleicht ist ein vielleicht doch gut genug, ich weiß es nicht. Deswegen, gibt es bei euch denn noch irgendwelche vielleicht? Also ich zum Beispiel so ein Thema, was ich jetzt gerade behandelt habe auf meinem YouTube-Channel, ist das Thema Kinder. Also habt ihr da so eine ganz klare Position beide? Seid ihr da auf einem Nenner?
Also das ist so spannend. Ganz viele Dinge haben wir irgendwie so im Stillen miteinander vereinbart, ohne dass wir das jetzt groß thematisiert hätten. Also es gab wirklich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist die Wahrheit. Es gab wirklich am Anfang nicht viele Ungereimtheiten oder Diskussionen oder dass wir jetzt gesagt haben, hey, ich will das, aber ich will das komplette Gegenteil. Also wir waren uns irgendwie auf einer tieferen Ebene einig, in der Liebe. Das klingt jetzt voll kitschig, aber das war wirklich so. Wir haben über ganz viele Dinge gar nicht gesprochen. Es war für uns beide stimmig von Anfang an. Und das Thema Kinder kriegen, exakt das Gleiche. Wir haben da am Anfang gar nicht darüber gesprochen. Und ich wollte damals, als wir zusammengekommen sind, wollte ich keine Kinder. Das war auch einer der Gründe, wieso auch die Beziehung davor so schlimm für mich war, weil ich da überall den Druck gespürt habe, ja, Nachwuchs. Aber ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich wollte es nicht. Und Jeffrey hat ja auch erzählt, wir hatten den Fokus total auf unserem persönlichen Aufblühen, Business und Kinder war für uns irgendwie so, nee, wir wollen keine Kinder. Und das war, ohne dass wir jetzt exakt darüber gesprochen hätten, war das für uns beide klar. Wir haben jetzt andere Prioritäten. Wir wollen uns entwickeln als Menschen, wir wollen unser Business entwickeln, wir wollen Menschen helfen, wir wollen das ganz, ganz groß aufziehen. Und erst so eigentlich in den vergangenen halben Jahr, unabhängig voneinander, kam bei uns der Impuls hoch, hey, vielleicht könnten wir jetzt das, was wir gemeinsam erschaffen haben, weitergeben an unsere Kinder. Und es war auch wieder so, irgendwo haben wir da spirituell, energetisch miteinander kommuniziert. Und es war für uns so klar, dass wir nicht einfach nur Kinder haben wollen, weil jetzt jeder um uns herum, es ist, kannst du dir ja vorstellen, wie das ist, Baha ist jetzt endlich schwanger, man kommt jetzt endlich Nachwuchs, also es kommt ja von allen Seiten. Mhm. Und wir haben uns da nie reinpfuschen lassen. Und weißt du, was man auch als Frau alles zu hören bekommt, deine biologische Uhr tickt und so dieser ganze Schwachsinn. Es ist wirklich, wirklich grenzwertig. Aber wir haben uns da nie unter Druck setzen lassen. Und wir wussten, wenn wir beide diesen Impuls spüren, dann passiert es vielleicht oder es passiert nicht, wir forcieren das auch gar nicht. Aber einfach dieser Gedanke, der ist jetzt wirklich da, dass wir uns denken, hey, wir könnten das doch einfach weitergeben und das was wir erschaffen haben, mit Lebewesen teilen, mit einem Menschen teilen, der einfach ein Teil von uns auch ist.
Ja. Und das, was du jetzt vorher angesprochen hast, Misha, auch, dass du eigentlich deinem Herzen gefolgt bist damals, auch als du in diese Beziehung mit dieser Lady gegangen bist. Du hast ja dich da reingeschmissen sozusagen und du wusstest halt, es gab einige vielleicht, so hast du es genannt, aber vielleicht nicht bestimmte klare Linien oder so, die du festgelegt hast. Und ich denke, dass das vielleicht sogar genau das Richtige war. Ja, weil wir können ja unserem Herzen nicht ständig neue Regeln überstülpen. Oder auch dieser Teil, der Sicherheit will oder jetzt rückwirkend sagt, okay, wenn ich aber vorher diese klaren Linien gemacht hätte oder diese klaren Entscheidungen, so, dann wäre das vielleicht heute einfach klarer und besser. Das ist ja so der Teil, der die Kontrolle zurückhaben will. Aber die Erfahrung, die du gemacht hast, weil du eben in das Feuer reingeschmissen oder reingeworfen wurdest, der Mensch, zu dem du heute geworden bist, durch die kleinen Herausforderungen und Wege, die du eingeschlagen bist, weil du deinem Herzen gefolgt bist, das wärst du niemals geworden, wenn du vorher schon irgendwie ganz krasse Richtlinien gemacht hast, weil du wächst ja am meisten, wenn du ins unbekannte Territorium geworfen wirst, wo du nicht alles kontrollieren kannst. Und ich bin mir sicher, deswegen bist du heute der Mensch, weil du so oft in diesem unsicheren Feld warst. Mhm. Und das Herz, das führt uns ja immer wieder in diesen unbequemen Weg, in das, was ein bisschen unsicher ist, wovor wir auch ein bisschen Angst haben, ein bisschen Respekt haben. Und der Kopf möchte halt dann wieder die Kontrolle zurück, weil er weiß, okay, da könnte ich vielleicht fallen. Mhm. Das könnte vielleicht rückwirkend eine bessere Entscheidung gewesen sein, etwas anderes zu machen. Und jetzt rückwirkend denke ich mir auch, okay, wir hätten vielleicht manche Sachen noch besprechen können und so. Aber auf der anderen Seite, diese Wachstumschancen, die wir hatten, dadurch, dass ich plötzlich im kalten Wasser gelandet bin, und dann einfach schwimmen haben müssen, so wie sie mich damals, ich wollte ja gar nicht auf die Bühne, ich wusste, mein Herz möchte es, aber ich wäre niemals auf die Bühne, vor allem nicht alleine, weil ich habe damals als Kind gestottert beim Sprechen, ich war mal auf der Bühne, musste eine App vorstellen und dann habe ich kein Wort rausgebracht, da waren 500-600 Menschen und dann habe ich gezittert und habe so eine Panikattacke bekommen, dann hat der Moderator hat gesagt, hey, schön, dass du da warst, Herr Kastenmüller, ciao. Und dann bin ich wieder runter und ich habe gesagt, hey, das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich vor Menschen spreche. Nie wieder werde ich vor Menschen sprechen, weil ich habe echt kein Wort rausgebracht. Und irgendwann wusste ich aber, das zieht mich an, ich muss es wieder wagen, ich muss es probieren. Und Baha hat dann ein Seminar ausgeschrieben und damals gab es das noch nicht so, dass man das überall sieht auf Facebook und das war nicht so wie jetzt, weißt du, mit Instagram und Social Media, sondern sie hat das damals in so einer Schule organisiert, damals die in der Schweiz, und ich wusste nichts davon. Und sie hat so diese unbewusste Regel ins Universum gesendet und hat gesagt, okay, oder die Bedingung, dass wenn dieses Seminar wirklich angenommen wird und wenn viele Menschen sich anmelden, dann war es die richtige Entscheidung, mir nichts davon zu sagen. Und so war es dann auch, ich weiß nicht, innerhalb von einem Monat war das Seminar fast ausgebucht und dann sagt sie es mir, dass ich da und da ein Seminar habe, alleine, also ohne sie, sondern ich stehe da alleine auf der Bühne. Und das Lustige ist, dass ich exakt in dem Moment wurde ich krank. Das hat so viel Panik und Angst in mir erzeugt, dass ich einfach eine Grippe oder eine Erkältung bekomme. Das heißt, mein Immunsystem ist komplett gecrashed. Aber ich wusste danach, okay, war wieder alles gut, ich muss diese Herausforderung annehmen. Und sie hat mich dorthin geführt und obwohl ich wusste, ich kann noch nicht schwimmen, wusste ich, ich muss es. Und in diesen Momenten wachsen wir über uns selbst hinaus und wir beweisen uns selbst, dass wir uns wirklich verändern können. Weil ich glaube, das ist die einzige Frage, die unbewusst immer mitschwingt. Kann ich mich verändern? Oder bin ich so, wie ich geboren wurde, so wie ich jetzt heute hier sitze, bin ich einfach in Stein gemeißelt? Oder ist es vielleicht eine Lüge, dass ich mir einrede, dass ich mich verändert habe? Vielleicht bin ich immer noch der gleiche Depp wie früher. Weißt du, was ich meine? Oder kann ich mich echt verändern? Und in diesen Momenten, wo wir dann über uns hinauswachsen, wo wir das Unmögliche möglich machen für uns selbst, dann ist es wie so ein Beweis an uns selbst. Ich kann mich verändern.
Das ist genau diese Intuition, die ich irgendwo eben so habe, so nach meinen letzten Beziehungen, die alle sehr, also nicht gleich gelaufen sind, aber wo ich immer das Gefühl hatte, ich hatte einen ganz klaren Rahmen, so bei mir. Es ist so meine Frage, kommt irgendwann eine Frau in mein Leben, wo ich sage so, hey, ich will jetzt auch mich anpassen. Ich will jetzt auch, dass du den Rahmen für mich mitbestimmst. So, weißt du, das wäre ja dann eine Veränderung bei mir, dass ich mich sozusagen irgendwo ja auch unterwerfe, freiwillig. Also das ist, glaube ich, so diese Intuition, dass das vielleicht noch kommen könnte. Weil ich auch das Gefühl habe, dass das für besonders für einen Mann, der sehr stark in seinem Maskulin ist, natürlich eine irgendwo auch, also für mich jedenfalls, eine sehr out of the comfort zone Idee schon ist. So. Also das fühlt sich wirklich fast wie Sterben an dann. Sozusagen, okay, es geht jetzt nicht mehr nur oder nicht mehr um mich, so wie auch bei Kindern ja dann am Ende des Tages auch. Aber schön, wie ihr das auch nochmal von eurer Seite jetzt bestätigt habt, dass dieses Gefühl schon da war, dieses hey, also Baha sagt das so, Liebe, so da ist Liebe und in Liebe ist da auch immer ein Weg. Das ist ja das, was ich ja auch genau damals so gesagt habe und auch immer noch irgendwo intuitiv glauben möchte. Aber eben wie Jeffrey auch gesagt hat, diese Liebe, egal wie viel sie ist, muss am Ende auch was produzieren können und dafür braucht sie trotzdem irgendwo zumindest mal so einen groben Rahmen, weil sonst verpufft das eben auch wieder alles, wenn dann doch die Wege sich trennen. Aber es ist sehr schön, wie ihr das nochmal so in euren Worten wiedergegeben habt. Wo ich noch sehr gerne rein würde, ist in eine Frage, und zwar, wir haben ja alle unsere Vorbilder, also alle haben wir so unsere Inspiration, wir lesen Bücher von spirituellen Lehrern, von Speakern, Persönlichkeitsentwicklung etc. Aber besonders im Bereich Beziehungen fiel es mir bisher super schwer und ich habe es auch jetzt aufgegeben, weil ich gemerkt habe, dass besonders dieser Bereich Beziehung, das ist so intim, dass es da einfach auch sehr wenig Menschen gibt, die wirklich Bock haben, wirklich, wirklich, wirklich über alles zu sprechen in der Öffentlichkeit. Macht ja irgendwo auch, muss ich auch sagen, keinen Sinn, wenn es weil sonst ist es ja nicht mehr intim. So, die Intimität entsteht ja dadurch, dass es eben intim ist. Deswegen wollte ich euch fragen, habt ihr trotzdem vielleicht irgendwelche Couples, wo ihr sagt, boah, hey, an denen orientieren wir uns trotzdem oder da habt ihr irgendwie Inspiration getankt, vielleicht auch so Beziehungslehrer oder im Allgemeinen einfach so, oder seid ihr da völlig auf eurem eigenen Weg?
Also wir haben eher so nicht Beispiele, also so konkrete Vorbilder habe ich.
Genau, ja, die kennen wir.
Glaube ich, einfacher zu finden.
Also ich war Zeugin von so vielen toxischen Beziehungen in meinem Umfeld, also jetzt innerhalb des Bekanntenkreises, Familie. Dann, ich hatte ja auch eine Beziehung, wo man ja auch gemeinsam ein Business hatte, was ja auch komplett in die Hose ging. Also das ging überhaupt nicht. Wir haben die ganze Zeit eigentlich einen Kampf gegeneinander geführt. Also ich glaube, wir wussten beide, so wollen wir es nicht.
Ja, und was ich spannend fand, weißt du, wenn du auf den Bühnen stehst und auch teilweise mitbekommst, wie es Backstage so ist, also du bist bei irgendeiner Konferenz eingeladen und du siehst halt, da sprechen auch andere Paare über andere Themen und dann siehst du halt, wie, ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber du siehst, wie Menschen auf der Bühne sind und du siehst dann plötzlich, wie sie Backstage sind.
Psst, ganz kurz nur in eigener Sache.
Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Shameless Life Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
Und auf der Bühne entsteht halt automatisch, weil es halt eine Bühne ist, immer so ein gewisser Show-Effekt, dieser Stage-Effekt, der gehört auch dazu. Aber wenn du dann merkst, okay, da ist nicht nur eine 5-Zentimeter-Kluft zwischen dem, was sie auf der Bühne zeigen und darstellen und was sie privat sind, sondern da ist eine Kilometerkluft da dazwischen. Dann denke ich mir, hey, ich weiß nicht, das kann es auch irgendwie nicht sein. Mm-mm. Und wir wussten, nachdem ich das immer gesehen habe, auch wie sie sich gegenseitig dann teilweise behandeln oder wie sie dann Backstage miteinander sprechen, wie plötzlich das Gesicht sich verändert, ganz anders wie auf der Bühne. Und dann wussten wir immer, wie du gesagt hast, einfach so nicht. Nein, so will ich nicht auf der Bühne sein. Ich will auf der Bühne mit Baha stehen, so wie ich jetzt hier auch bin oder wenn ich privat mit dir jetzt auf der Couch sitze, das muss einfach echt sein. Mm. Und das ist so unser Anspruch. Ich meine, deswegen habe ich damals auch mein Buch geschrieben. Es geht um mehr Echtheit. Und jetzt, weißt du, die Welt verändert sich so schnell, auch mit der ganzen künstlichen Intelligenz. Es wird ja alles künstlicher. Es wird alles gestellter und immer mehr Regeln. Und die Echtheit geht verloren. Und ich glaube, das war die einzige Regel, die wir immer wieder an uns gestellt haben und versuchen wirklich immer mehr neu zu entwickeln, ist Echtheit, Authentizität. Auch wenn das Wort schrecklich ist und so ausgelutscht ist und eigentlich keiner wirklich weiß, was es ist, aber zumindest das Bestreben danach, echt zu sein. Mhm. Aber ansonsten haben wir wirklich keinen...
Nee, müsste ich jetzt wirklich was erfinden.
Kein Vorbild in dem Sinn.
Um es vielleicht jetzt wieder auf euch zu beziehen, weil ihr ja trotzdem jetzt hier auf diesem Podcast definitiv über sehr viele Lernerfahrungen sprecht, die ich mir und unsere Zuhörer sich auch wieder als Vorbild nehmen können. Um jetzt nochmal auf dieses Thema einzugehen, Business und Intimität, Beziehung. Wie schafft ihr es heute mit dem Bewusstsein, vielleicht auch wirklich ganz konkret praktikabel, trotz diesen ganzen Alltagsherausforderungen Zeit füreinander zu finden?
Ja, also das geht, glaube ich, auf mich und meine Organisationskünste zurück. Wir planen das einfach komplett unverhandelbar ein. Das ist unsere heilige Paarzeit, die wir auch ganz, ganz oft mit Natur und Bewegung verbinden. Also das haben wir festgestellt, dass uns das hilft, wenn wir draußen sind, in der Natur sind und auch Bewegung haben, dass wir dann auch emotional, spirituell aufgehen und da auch in eine stärkere Symbiose dann auch treten gemeinsam. Und das gibt es einfach täglich, jeden Tag, egal wie viel Arbeit wir haben, wie wenig Arbeit wir haben. Ja, das haben wir uns einfach angewöhnt und das ist uns extrem heilig.
Ja, und auch die gemeinsame Zeit halt im Sport. Mhm. Das ist auch unverhandelbar. Und das genießen wir halt gemeinsam einfach. Und ansonsten, wie du schon sagst, dieses Fest einplanen, ob es gemeinsam essen gehen ist, ob es ein Dinner Night ist oder das muss einfach fest drinstehen, weil es sind oft diese Dinge, die am wichtigsten sind, aber die man auch am einfachsten wieder aus dem Kalender rausmacht, weil man sich ja einredet, hey, es gibt wichtigere Sachen zu tun, wir müssen noch einen Podcast aufnehmen oder ein Video drehen oder so. Aber die Sachen, die nähren ja das Fundament und das Fundament ist unsere Beziehung. Das in unserem Leben, in unserem Business. Und deswegen muss man das fest, also zumindest jetzt in unserem Fall, muss man es fest einplanen, fest setzen.
Was, glaube ich, auch noch ganz, ganz wichtig war und auch so der Gamechanger in unserer Beziehungstiefe, ist die Transparenz bezüglich des eigenen States. Also jeder hat ja mal irgendwie einen scheiß Tag oder fühlt sich nicht gut, ist irgendwie emotional getriggert von irgendetwas und wir sagen das dem anderen. Und wir sagen, hey, Achtung, heute bin ich extrem triggeranfällig. Heute brauche ich mehr Zeit für mich. Also ich glaube, diese Transparenz, das ist eigentlich sowas Simples, aber wir vergessen es so oft und wir wollen eben die Schwäche auch nicht zeigen gegenüber unserem Partner, Partnerin. Und da rücken wir so schnell mit der Sprache raus und sagen, hey, ich habe einfach schlecht geschlafen, ich fühle mich nicht gut. Und dementsprechend kann der andere dann mit einem auch umgehen. Ich glaube, das hat uns auch extrem geholfen.
Ja,
sehr guter Punkt. Wie geht ihr denn um, wenn ihr trotzdem mal emotional getriggert seid. Also wenn es trotzdem mal vielleicht auch aus einer Diskussion oder einem Moment im Affekt zu so einem Trigger kommt, weil die Erfahrung, die ich so gemacht habe, ist, dass man dann intuitiv versucht, es verbal zu lösen mit viel Kommunikation. Das ist auch, wird ja auch oft so in der ganzen Bubble immer wieder erzählt, wie wichtig Kommunikation ist. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es manchmal nicht wirklich der beste Weg ist. Deswegen wollte ich fragen, was ihr da so macht, wenn es so ist, wie es ist.
Ja. Was machen wir da? Also es kommt zum Glück nicht so oft vor, aber oft genug. Und ich glaube, der beste Weg, den ich zumindest gelernt habe, ist, dass man für einen Moment mal kurz Abstand braucht. Und ich brauche halt auch mal meine kleine Höhle, in die ich mich zurückziehe. Oder den Körper zu nutzen, das heißt einen kurzen State-Switch zu machen, ob ich kurz aufs Laufband gehe oder ein kleines Training, 15 Minuten, 20 Minuten, um einfach den Körper wieder zu nutzen, weil jedes Mal, wenn wir getriggert werden, wird ja automatisch der animalische Teil, der wird ja laut. Also auch der Teil, der flüchten will, der Angst hat, der kämpfen will. Und manchmal macht es Sinn, natürlich dann gleich in die Diskussion zu gehen und dann wirklich auch dieses Gespräch, auch wenn es heiß ist, wirklich auch zu führen. Aber meistens ist es natürlich viel, viel schöner und viel angenehmer und viel intelligenter, wenn der animalische Teil mal kurz beruhigt ist. Das heißt, nach einem Training oder kurz ein paar Kettlebells swingen und dann ein paar tiefe Atemzüge nehmen oder eine kalte Dusche nehmen und sich dann nochmal zusammenzusetzen und das dann irgendwie zu besprechen, ist natürlich eine viel, viel angenehmere Variante. Und das hilft uns schon.
Ja, und was man schon sagen muss, wir sind schon jeder für sich relativ pflegeleicht oder wir wissen beide für uns selbst, was unsere ultimativen Energie-Basics sind. Also ich weiß, was für mich wichtig ist, damit ich meine Energie halten kann. Das ist bei dir genauso. Und wir wollen einfach bestmöglich auch performen für den anderen. Also ich will die bestmögliche Partnerin sein, die ich sein kann für Jeffrey. Und dafür ist es wichtig, dass ich halt gewisse Dinge, Basics in meinem Alltag mache, die mir gut tun, um meine Energie halten zu können. Ich glaube, das ist Liebe und Respekt gegenüber dem anderen, muss man gut für sich sorgen. Also viele Menschen geben einfach so viel auf, sind ständig für den anderen da, fühlen sich aber ständig schlecht. Und das machen wir beide jetzt, haben wir eigentlich noch nie gemacht. Also irgendwo sind wir sehr selbstsüchtig und egoistisch, was unsere eigene Energie anbelangt. Aber davon profitiert letzten Endes die gesamte Beziehung, weil wir einfach unseren State unter Kontrolle haben. Und also es passiert selten, dass wir irgendwie in Drama oder in irgendwelchen Zickereien uns verlieren oder über Oberflächlichkeiten streiten. Das ist das... Ganz selten.
Also das ist natürlich die eine Art und Weise, dass man halt guckt, okay, was passiert, wenn ich getriggert werde? Also was mache ich dann? Oder was ist die perfekte Art und Weise, dann mit Triggern umzugehen? Aber die andere Art und Weise ist ja auch herauszufinden, okay, warum werde ich überhaupt so oft getriggert? Oder warum kommt es dazu, dass ich von diesem Moment oder von diesem Trigger so überwältigt werde und dann eigentlich gar nicht mehr anders handeln kann. Also das kennst du ja auch, dann der Körper macht einfach oder es wird einem heiß und man kann es gar nicht kontrollieren, weil der Körper ist immer schneller als unser Kopf, oder? Und da hilft halt auch unsere Arbeit, die wir halt auch mit den Menschen teilen, ob es Schattenarbeit ist, dass wir halt auch an unseren eigenen Schatten arbeiten und man sich auch im Alltag, vor allem wenn es einem gut geht, an sich selbst arbeitet. Weil die meisten Menschen arbeiten dann an sich selbst, wenn es ihnen scheiße geht. Oder wenn irgendwas passiert ist und denken so, fuck, jetzt muss ich an mir arbeiten. Aber vielleicht ist es besser, auch vor allem in den Momenten, auch wo man als Paar wirklich gut fungiert und funktioniert, wo alles in Ordnung ist, genau jetzt sagt, okay, lass uns jetzt für 30 Minuten aneinander arbeiten. Und lass uns sprechen. Was hat dich getriggert? Was wurde in dir getriggert in den letzten Tag? Was habe ich vielleicht falsch gemacht? Hast du gespürt, dass ich was verstecke vor dir? Wo war ich nicht ehrlich? Und diese Sachen so auf den Tisch pack, dann löst man so die Spannung und die Möglichkeiten für einen Trigger schon vorab. Und dann entstehen vielleicht auch Trigger viel, viel weniger. Weil Trigger entstehen ja meistens dann, wenn sich etwas angehäuft hat. So wie der Kochtopf, der halt bis zum Rand hin voll ist. und dann langt nur ein Blick von ihr und ich fühle mich getriggert. Und das ist natürlich auch, das ist natürlich super blöd dann, wenn ich dann mir nur die Frage stelle, okay, wie kann ich Trigger vermeiden zum Beispiel? Oder wie kann ich mit Triggern besser umgehen? Das ist eine Ebene, aber die andere Ebene ist natürlich viel, viel tiefer, um sich die Frage zu stellen, warum werde ich überhaupt getriggert? Aber das ist halt tiefere Arbeit, die man halt auch irgendwie machen muss.
Ja, das ist ja jetzt auch so meine Erkenntnis, die ich auf jeden Fall bestätigen kann, dieses proaktiv versus reaktiv. So warte ich, bis es in der Beziehung schon scheiße läuft, bis ich mir mal Hilfe hole, und glaube ich, dass ich, nur weil ich vielleicht ein paar Bücher gelesen habe, wirklich alle meine Blindspots kenne, oder mache ich halt den Schritt vielleicht auch zu einer Paartherapeutin oder einem Paartherapeuten oder zu Coaches, um einfach auch mal hier, wie ich ja auch gesund esse und meditiere, einfach um meine mentale Hygiene aufrechtzuerhalten. Genauso kann man ja auch in der Beziehung proaktiv was machen. Und ich glaube, dass das auch immer, in meinen Augen auch immer mehr normalisiert wird gesellschaftlich. Wäre natürlich trotzdem interessant zu hören, wie ihr zu dem Thema steht. Also wenn es jetzt zu Beziehungsproblemen kommt, also wo geht man da hin in euren Augen? Oder was sind so die besten Steps, die man da machen könnte? So, bis wann arbeitet man an einer Beziehung vielleicht auch, bevor man sie beendet? Weil heutzutage ist ja dieses einfach Partner tauschen, ist ja auch sehr populär geworden. So.
Ja, also ich glaube, dass der Partner für einen immer ein bisschen unbequem sein sollte. Unbequem, ohne verletzend zu sein. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Also du kannst ja dein Gegenüber hinweisen auf gewisse Schwächen, aber nicht mit der Intention, ihm wehtun zu wollen, sondern ihn eher aufzubrechen, damit er ein Potenzial sieht, das für ihn noch im Unsichtbaren schlummert. Und ich glaube, das ist wirklich Kunst, und das entsteht mit der Zeit. Und ich glaube, viele Menschen machen einfach die Herzensschotten dicht, sobald es für sie etwas unbequem wird. Jeffrey wurde mir so oft unbequem, ohne dass er es überhaupt wusste. Und er hat mich aufgeweicht. Ich konnte mich vor ihm nicht verstecken. Und ich konnte dieses Bild, was ich von Männern hatte, konnte ich nicht über ihn stülpen, weil er einfach ganz anders war. Obwohl ein Teil eigentlich sich nicht verändern wollte und wieder denken wollte, ja, alle Männer sind Arschlöcher, so ungefähr. Aber ich konnte nicht. Er ist mir so nahe gekommen und es war alles unbequem. Und ich glaube, in diesen Momenten, wo der andere für einen unbequem wird, muss man sich die Frage stellen, will ich mich verändern? Will ich mein Herz öffnen? Oder will ich jetzt einfach wieder die Schotten dicht machen und zu früh etwas aufgeben, wofür es sich aber vielleicht lohnen würde, wirklich zu kämpfen? Aber es gibt einen großen Unterschied. Wir haben auch so in unserem Bekanntenkreis Paare, die auch unbequem füreinander sind, aber auch verletzend. Also wo es dann so sticheln oder dem anderen immer wieder versuchen zu beweisen, dass man besser weiter ist wie er, oder den anderen in eine toxische Abhängigkeit bringen zu wollen. Ich glaube, das ist die Form von unbequem, die alarmierend sein sollte. Und wo man wirklich sich auch eingestehen muss, wir verletzen uns. Wir sind nicht nur unbequem, wir tun uns gegenseitig weh. Ich glaube, da muss man unbedingt Abstand schaffen. Vielleicht findet man wieder zueinander, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber dieses, ich glaube, das unbequem sein, ohne dem anderen wehtun zu wollen und immer noch in der Liebe bleiben zu wollen, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, manchmal herausfordernd, aber ja.
Ja, eigentlich immer herausfordern, ja. Weil man will ja diese unbequeme Situation immer aus dem Weg gehen.
Ja, aber ich auf diese Frage, wann man gehen soll und wann nicht, das ist halt ganz, ganz schwierig, weil das so was Individuelles ist und weil da so viele Ebenen mitschwingen, und ich glaube, auch dafür gibt es keine eindeutige Antwort, sondern wirklich individuell, da muss jeder für sich selbst herausfinden, ob man gerade die Komfortzone nicht verlassen will oder ob man den Mut nicht aufbringen will, ob man gleich bleiben will oder ob man bestimmten Lebensaufgaben aus dem Weg geht, bestimmten Triggern aus dem Weg geht und vielleicht in einer neuen Beziehung die gleichen Trigger wieder anzieht, weil man ja eben nicht bereit ist, an sich selbst zu arbeiten. Und wenn man diese Lücke in sich selbst ja nicht anguckt oder diesen Magnetismus in sich selbst nicht findet, der ja bestimmte Beziehungen immer wieder anzieht, damit die endlich an die Oberfläche kommen, die Lücken, die Themen, dann bringt ja auch das Partnerwechseln nicht. Weil du ja automatisch immer wieder ähnliche Partner anziehst, die dich wieder auf die gleichen Dinge aufmerksam machen, weil wir alle ein Magnet sind für die Sachen, die wir nicht sehen wollen. Also unsere Schatten, unsere blinden Flecke manifestieren ja unsere Umgebung viel mehr mit, als das, was wir bewusst manifestieren wollen. Also wenn wir unseren Fokus auf etwas legen, dann erfordert das Energie und das wird auch dann irgendwie angezogen, beziehungsweise wenn dein Fokus drauf geht, die Energie fließt dorthin. Aber unbewusst, die Themen, die nicht geheilt sind, die wir uns nicht angucken wollen, die haben ja auch einen Magnetismus. Und die ziehen ja auch die Umgebung, die Realität und die Formen des Lebens mit. Die verbiegen das ganze Universum. Und wir sind die ganze Zeit damit darauf fokussiert oder versuchen, die Energie zu steuern, die wir bewusst lenken können. Aber unbewusst geht die Energie in eine ganz andere Richtung. Und das formt meistens das Leben und die Realität viel mehr als das, was wir bewusst kontrollieren können. Und deswegen sagen wir da auch so gern, dass man sich einfach mit seinen unbewussten Themen auseinandersetzen muss. Aber jetzt kommt das Problem. An die unbewussten Themen kommst du halt selber ganz schwer ran. Weil selbst wenn ich sage, okay, schließ die Augen, meditiere jetzt mal und geh mal an deine unbewussten Themen ran. Das kennst du vielleicht von dir auch. Das ist gar nicht so einfach, weil die sind ja unbewusst und versteckt, weil ein Teil in dir sie verstecken will, weil sie vielleicht zu schmerzhaft sind. Und die einzige Möglichkeit, nicht immer, aber sehr oft, ist, dass diese Themen nur durch andere Menschen getriggert werden können und sichtbar gemacht werden können, ist gleich wieder zwischenmenschlich in einer Beziehung. Wenn wir aber zum Beispiel Angst haben, dann in eine Beziehung zu gehen, dann kommt vielleicht nie dieser Moment, dass unsere echten Themen wirklich geheilt werden können, weil sie kommen ja nie in die Oberfläche und wir werden uns gar nicht bewusst über unsere Themen. Ich wurde mir erst über die echten Themen, über meine echten Wunden bewusst in der Beziehung mit Baha. Und wenn mir jemand gesagt hätte, geh mal rein in dich und such mal nach deinen Wunden, klar, ich kann selbst reflektieren und ich finde mit Sicherheit einige Themen, aber die echten, versteckten, tiefen Dinge, die können nur durch das Leben und durch die Menschen, die uns umgeben oder die in unserem Leben sind, getriggert werden. Und ich glaube, vielleicht haben wir davor ganz oft Angst, wenn Menschen eben nicht Beziehungen eingehen wollen oder vor echten Beziehungen, vor Tiefe weglaufen, dass eben die blinden Flecke plötzlich zu sichtbaren Flecken werden.
Sehr schön gesagt. Finde ich sehr, sehr inspirierend. Auch dieser Prozess, der ja grundsätzlich nie abgeschlossen ist, aber auch eben auch anzuerkennen, wir haben alle unsere Schmerzpunkte und die sind aus gutem Grund, haben wir auch Trauma, das ist ja eine erfolgreich abgewehrte Risikosituation. Also es ist ja grundsätzlich schon mal gut, die haben uns heute hingebracht, aber jetzt ist halt die Frage, wie tief möchtest du entsprechend auch dich verbinden können und das kannst du ja nur so tief, du kannst ja nur so tief mit einer Person gehen, wie du mit dir selbst gegangen bist bisher. Deswegen finde ich das ein sehr schöner Punkt. Wo ich noch sehr gerne rein würde, und das ist jetzt natürlich eine sehr, auch wieder eine sehr intime Frage, ist so in diese nachhaltige Polarität, die nachhaltige, das Wollen, was Baha am Anfang angesprochen hat. So, ich sehe Jeffrey auf der Bühne als Tänzer und ich will ihn haben. Das ist ja, wenn man jetzt mal im Spanischen guckt, gibt es ja dieses Te amo, so, ich liebe dich, aber dann gibt es auch dieses Te quiero, so, das heißt auch, ich liebe dich, aber ich will dich auch, so. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, selbst in meiner letzten Beziehung, wo ich das Gefühl hatte, so viel Polarität ist eigentlich, habe ich noch nie erlebt und ich weiß auch, ob ich es nie jemals wieder erleben werde, aber es ist so, selbst dort ist nach 3 Jahren die Polarität dann langsam, aber sicher ganz natürlicherweise runtergegangen, weil man halt sich doch aneinander gewöhnt und da doch eine gewisse Routine sich stellt. Deswegen wollte ich fragen, habt ihr irgendwelche speziellen Rituale oder habt ihr eine gewisse Strategie, dass diese Polarität weiterhin erhalten bleibt, dass es da immer wieder auch zu diesem Feuer kommt, dieser Leidenschaft, dieser Passion, wenn man so will?
Spannende Frage. Also ich weiß, ich kann die Frage, glaube ich, gar nicht so richtig eindeutig beantworten. Aber wenn ich mich jetzt frage, was mich in Jeffrey anzieht, dann ist es so wie seit dem ersten Tag, seitdem ich ihn getroffen habe, eigentlich bis heute noch durchgehend die Tatsache, dass ich immer das Gefühl habe, ich kann ihn nicht kontrollieren und er ist für mich immer noch unberechenbar. Und wenn ich morgens aufstehe und ich ihn sehe, frage ich mich immer noch, wer ist Jeffrey? Also ich habe nie versucht, das Mysterium, das er für mich war und immer noch ist, komplett zu entschlüsseln. Und ich glaube, das wollen wir. Wir wollen das Einmaleins des Menschen komplett lösen. Wir wollen ihn analysieren, wir wollen ihn zerdenken, wir wollen ihn kontrollieren mit unserem Intellekt. Und da habe ich mich immer wieder abgebremst und ich wollte, dass er für mich immer noch mysteriös bleibt. Dass es immer noch Variablen gibt, die ich in ihm sehe, die ich nicht lösen kann, die ich nicht knacken kann. Ein Code, der für mich einfach nicht entschlüsselbar ist. Das ist er bis heute noch. Ich weiß nicht, er könnte jeden Moment etwas tun, was mich komplett überrascht, womit ich nie rechnen würde. Er ist für mich komplett unberechenbar. Und ich glaube, das bin ich für dich auch.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Das ist definitiv Polarität, ja. Das steigert Polarität, ja.
Das ist exakt für mich genauso, weil ich kann sie halt nicht kontrollieren. Und das ist für den Teil, der halt auch sicherheitssüchtig ist und kontrollsüchtig ist, den haben wir alle irgendwie in uns, ist es natürlich echt, echt schlimm. Auch so von der einen auf die anderen Sekunde schaut sie einfach ganz anders. Aber ich bin ja davon ausgegangen, sie schaut genauso wie gerade eben. Also so diese Wechsel auch im Alltag. So, sie hat halt auch diesen melancholischen, tiefen Teil in sich, aus dem auch viele ihrer poetischen Texte entspringen, ihre Gedichte, die Magie, die sie auch in die Arbeit halt bringt. Und manchmal spüre ich halt so, wie von der einen auf die anderen Sekunde einfach sie Tränen in den Augen hat. Aber ich habe ja gar nichts gemacht. Also das war jetzt nicht direkt mein Einfluss, aber ich weiß, das ist einfach ein Stimmungswechsel. Und ich kann das nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, wann es passiert oder wieso es passiert, aber es ist einfach da. Und allein das, ich weiß nicht, das macht mich irgendwie an, dass ich dann irgendwie dich nicht halten kann, weißt du? Also das ist so dieser Wechsel. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was wir werden können für unseren Partner oder für unsere Partnerin, ist berechenbar. Mhm. Dass wenn sie schon weiß, wenn sie mich was fragt, was die Antwort sein wird. Und deswegen übe ich das auch manchmal, dass wenn sie mich irgendwas fragt und ich verstehe es zum Beispiel nicht. Also, und aus natürlicher, auf natürliche Art und Weise würde ich zum Beispiel so, hä, machen oder was? Aber ich versuche dann irgendwie zum Beispiel gar nichts zu sagen. Also ich versuche sie zu überraschen oder irgendwie eine Antwort zu übermitteln, von der sie überhaupt nicht rechnet. Oder irgendwas anders sagen oder auch in einer anderen Sprache oder irgendeinen ganz anderen Ton machen. Um halt so einen Überraschungseffekt zu kreieren, so wie, hey, du kannst mich nicht kontrollieren, du kannst mich...
Pattern interrupt.
Ja, genau, exakt, ist ein Pattern interrupt, ja. Und ich meine, das sieht man ja auch oft bei bestimmten Paaren, dass die sich auch so, die werden so ähnlich. Das heißt also, die Gesichter ähneln sich, die Art und Weise, wie sie gehen, ähneln sich. Und wenn der eine was sagt, dann beendet der andere den Satz. Und das ist dann ihre Komfortzone. Die sind wie so, weißt du, was ich meine? Und das ist halt schon so...
Das ist gruselig.
Das ist echt gruselig, ja.
Ja, aber es gibt Leute, die behaupten, dass wir uns so ähnlich sehen. Also ich weiß ja nicht, aber okay.
Ich habe das auch mal gehört, dass das scheinbar auch wissenschaftlich erwiesen ist, dass Leute, die jahrelang, also 30, 40, 50 Jahre zusammen sind, dass die dieselben Micro-Gestures und Micro-Mimics haben und dann die Falten am gleichen Ort kriegen. Also wirklich auch die Falten am gleichen Ort dann haben und dadurch auch sich ähneln. Und ich habe das schon ein paar Mal auch beobachtet bei gewissen Couples, dass die sich irgendwann, je länger sie zusammen sind, irgendwie mehr und mehr spiegeln und ähneln entsprechend. Ja. Ich hab noch so eine Abschlussfrage, die ich sehr spannend finde, vor allem jetzt euch das zu fragen, weil ihr ja auch am Anfang gesagt habt, hey, Baha macht Struktur und Rahmen und ist so ein bisschen mehr für das verantwortlich und du, Jeffrey, bist so der Kreative, wobei jetzt ich jetzt auch gerade wieder gehört habe, Baha schreibt Poesie, ist auch hier super kreativ. Das heißt, mich würde es einfach mal interessieren, was ihr allgemein jetzt vielleicht auch als Individuen von dieser klassischen Rollenverteilung haltet, die ja, ich würde mal sagen, zu guter Recht, also zu Recht auch irgendwo da ist, weil sie ja funktioniert, aber zum Teil eben auch wieder, je nachdem, nicht ganz immer überall gleich ins Raster fällt. Also was habt ihr da so persönlich für eine Meinung? Oder glaubt ihr, dass das grundsätzlich eine gute Sache ist, diese klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau?
Ja, also bei uns oder in unserem Leben, losgelöst jetzt auch voneinander, war eigentlich nichts klassisch so in dem Sinne. Also nichts lief so nach dem typischen wie läuft's. Deswegen haben wir uns auch am Anfang oder stellen wir uns eigentlich auch gar nicht so die Frage, ja, was ist jetzt das klassische Rollenspiel, das gespielt wird? Also spielen wir das jetzt hier auch? So, weißt du, was ich meine? Also wir stellen uns da ganz, ganz viele Fragen. Aber Fakt ist, dass ich als Frau gewisse Dinge besser kann und auch besser machen will und auch lieber mache wie er als Mann. Und damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, viele Frauen sind irgendwo noch emotional in diesem Schmerz, dass sie das Gefühl haben, Männer wollen sich über sie stellen, weil sie XY besser können oder wie auch immer. Und ich glaube, mit diesem Schmerz darf man nicht blutend in eine Beziehung gehen mit einem Mann. Das kann ganz, ganz viel kaputt machen. Und als Frau, dass man einfach damit im Frieden ist, dass man als Frau kein Mann ist. Es klingt jetzt so einleuchtend, aber ich glaube, das ist emotional, sitzt es noch in den Knochen von vielen Frauen. Und weißt, ich komme ja aus einer türkischen Kultur und ich habe das dort, jetzt bei meinem Vater oder bei meinen Eltern habe ich das nicht erlebt, aber ich habe es ganz oft erlebt, dass eben auch Männer sich über Frauen gestellt haben oder es zumindest so dargestellt haben, dass es so ist, aber im Privaten waren die Frauen eigentlich die Männer zu Hause. Also da gibt es ja so viel Kuddelmuddel. Und eigentlich habe ich diese Wunde auch miterlebt. Und für mich war es klar, ich will das nicht. Aber gleichzeitig musste ich mich auch immer wieder dabei erwischen, wie ich was in ihm gesehen habe, was er gar nicht verschuldet hat. Und ich glaube, viele Frauen nehmen dann ihre Schmerzgeschichte in die Beziehungen und dann wird das dort aufgebauscht auf künstliche Art und Weise. Und es gibt Dinge, die ich besser kann als du und vice versa. Und ich weiß nicht, darüber diskutieren wir auch gar nicht.
Ja.
Ob das dann unter dieses Rasterfeld typisches, klassisches Rollenschema oder nicht? Weiß nicht, haben wir uns, glaube ich, nie die Frage gestellt.
Ja, dieses Männerbild, und ich glaube, das spürst du vielleicht auch, Misha, das Männerbild auf unserer Welt, das ist ja stark unter Beschuss. Das heißt, es gibt viele Arschlöcher auf dieser Welt, die auch viel kaputt machen und die auch gezeigt haben, dass Männer wirklich böse sein können und Frauen kontrollieren, Frauen manipulieren und sich über sie stellen und viele schreckliche Dinge machen. Aber dieser Kampf zwischen Mann und Frau, der ist ja irgendwie da auf dieser Welt, der ist ja kollektiv irgendwie spürbar. Und was ich halt so mitbekomme, dass immer mehr Menschen denken, okay, damit dieser Kampf endlich endet, lass uns einfach männlich und weiblich auflösen und uns irgendwie in der Mitte treffen, so, dass es einfach nicht mehr gibt. Du bist nicht mehr typisch Mann, du bist aber auch nicht mehr typisch Frau. Entscheid dich auch nicht, was du bist, sondern sei einfach so, wie du bist. So. Und ich verstehe die Intention dahinter, das ist auch sein Zweck oder auch die Idee dahinter. Aber wir müssen aufpassen, dass wir dann dadurch die männliche Energie und die weibliche Energie, die ja in jedem von uns steckt, ob du ein Mann bist oder eine Frau bist, die ist ja überall drin, dass wir die beiden Energien dann nicht in eine dunkle Ecke packen, das heißt in eine Schattenwelt packen. Weil alles, was in der Schattenwelt ist, was wir unterdrücken, was wir nicht sehen wollen, was wir irgendwie verurteilen oder verabscheuen, weil wir denken, dass diese beiden Energien für einen Männer-Frauen-Kampf verantwortlich sind, dann wird diese Energie stärker und größer in uns drin und erzeugt im Außen nur noch viel, viel mehr den Kampf zwischen Männern und Frauen. Und ich weiß nicht, ob es so eine typische Männer-Frauen-Rolle gibt in unserem Leben, aber wir stehen, glaube ich, dafür, dass dieser Kampf zwischen Mann und Frau aufhört. Und dass ein Mann voll und ganz dastehen kann und kann sagen, hey, ich bin Mann. Ich habe meine Eier im rechten Fleck, die sind da, ich bin Mann, Punkt. Aber das heißt nicht, dass ich meine weibliche Seite deswegen verabscheue oder wegsperren muss. Ich kann genauso weich sein, ich kann liebevoll sein, ich kann mich unter sie stellen, wenn es nötig ist, ich kann mich im Hintergrund aufhalten, wenn es nötig ist, weil ich weiß, ich bin Mann. Punkt. Und allein wenn, dass ich das jetzt sage, ich bin Mann, allein das triggert viele Menschen. Das darf man heutzutage gar nicht mehr sagen. Weißt du, was ich meine? Und genauso ist andersrum auch. Du kannst darstellen, kannst sagen, ich bin eine Frau. Du hast aber auch genauso viel männliche Teile in dir. Und wir müssen mit beiden Teilen uns Frieden schließen, damit wir die Teile nach vorne holen können, die wir brauchen, um bestimmte Kriege zu beenden, innerlich. Oder eben auch, wie gesagt, dieses Frauen-Männer-Bild. Und ich glaube, wenn wir diesen Krieg beenden zwischen Frau und Mann, dann kann so dieses Bild komplett neu entstehen. Und wir können es wieder in die Hand nehmen, so kitschig wie es klingt, und gemeinsam wirklich diese Welt verändern. Weil ich glaube nicht, dass die Männer diese Welt verändern. Ich glaube aber auch nicht, dass die Frauen diese Welt verändern. Die Frauen werden auch nicht diese Welt heilen. Das machen wir nur zusammen. Und es geht nicht, wenn die Frauen versuchen, die Aufgaben der Männer zu erledigen und die Männer versuchen, die Aufgaben der Frauen zu erledigen. Wir müssen diesen Raum wieder erschaffen für Frau und für Mann. Aber gleichzeitig natürlich auch sagen, okay, manchmal muss ich vielleicht das tun, was nötig ist. Und bestimmte Aufgaben übernehmen, aber dann wieder zurückgehen, so dieses Spiel zwischen Anspannung und Entspannung, vor und zurück, damit wir wieder selbst irgendwie so den Platz in uns finden. Und ich habe ja, klingt jetzt komisch, aber ich habe meinen Stimmbruch, den habe ich erst mit 30 bekommen, also vor 8 Jahren, wirklich. Ich habe vorher geredet wie ein 14-Jähriger, meine ersten Meditationen, die ich online gestellt habe, damals. Es war ganz schlimm. Also damals fand ich es cool, aber wenn ich es heute anhöre, ist es echt schlimm. Ich schließe mal deine Augen und jetzt. Und ich hatte so eine Lieb-mich-Stimme, weißt du, so ein People-Pleaser-Blick auch. So immer gegrinst und jetzt schließ deine Augen an. Und es war halt, ich wollte nicht die Männerrolle für mich übernehmen. Das heißt, dass ich meine Lebensaufgaben annehme, dass ich meine Verantwortung über den ganzen Scheiß, den ich erschaffen habe, für meine Schulden, dass ich die alle annehme. Ich wollte meine Aufgaben nicht annehmen. Und das hat sich in meiner Stimme wiedergespiegelt. Und somit war ich immer so der Lieb mich und der Helle und so. Und erst in den letzten 5, 6 Jahren ist dann so die Stimme nach unten gesunken. So, okay, ich stehe hier mit all dem, was ich an Schwachsinn erzeugt habe auf der Erde, mit all meinen falschen Entscheidungen, mit meinen richtigen Entscheidungen, mit dem, was ich falsch gemacht habe oder mit meinem Dreck am Stecken, den wir alle irgendwo haben. Und da ist dann egal, ob du Mann oder Frau bist, wenn wir mit diesen Teilen in uns mehr Frieden schließen, dann stellt sich am Schluss gar nicht mehr die Frage, bin ich Mann oder bin ich Frau oder was ist das Frauenbild, was ist das Männerbild, sondern dann bist du wirklich einfach der oder die, der du bist, aber im Ganzen, weil du eben weniger Teile von dir wegspaltest und der Krieg in dir weniger wird.
Und du spielst dann auch viel mehr mit den Elementen. Also seitdem du ja auch so sehr deine Männlichkeit lebst, kannst du dich zum Beispiel auch viel kreativer ausdrücken. Du kannst auch viel mehr über deine Verwundbarkeit sprechen. Also wenn wir das jetzt mal als feminine Elemente sehen. Also man bringt dann eigentlich beides viel, viel eher zusammen.
Ja, genau, dieses Spielerische. Das ist ja dann auch wieder Freiheit, so die Wahl zu haben am Ende des Tages, mir auswählen zu können, mache ich jetzt einen lustigen Dance, kann ich mich auch immer selbst über mich selbst lustig machen, meine Stimme auch hochsetzen, weil das ist das, was ich auf jeden Fall auch gemerkt habe bei mir in den letzten Jahren. Also dadurch, dass ich mehr diese, ich nenne es gerne Yin-Energy oder Omega, dieses Omega-Pole, so in dem Moment, wo ich angefangen habe, das mehr zu leben, ist automatisch auch meine Yang oder mein Alpha noch viel stärker geworden, noch viel bestimmter geworden, noch viel mehr Power dabei. Also das ist wirklich dass wir wirklich auch diese beiden Pole in uns kultivieren. und dann aber in einer Beziehung doch ganz klar setzen können uns. Also das heißt, es gibt halt doch ganz klare, ja, weil wenn wir die nicht setzen, dann ist eben wieder die Polarität weg und dann, und das sehen wir ja auch schon so ein bisschen bei dieser Bewegung, die du jetzt angesprochen hast, auch Jeff, da diese, ich will nicht sagen frigide, aber es ist so pansexuell oder was auch immer, so dieses Neutrale, so dieses 50-50, das führt dann halt eben auch zu guten Freunden, so, das ist dann eine gute Freundschaft vielleicht, aber irgendwann dann halt auch nicht mehr eine wirkliche leidenschaftliche Beziehung.
Ja, und wenn man es auf dieses Schatten-Licht-Prinzip anwendet, was ja in uns gibt, auch diese Polarität zwischen beiden Teilen, hell und dunkel, wenn ich da sage, okay, es gibt nichts mehr davon. Das heißt, ich sage, okay, es gibt nichts Helles mehr, es gibt auch nichts Dunkles mehr, es gibt nur noch Neutralität. Mm. Und die Intention ist dahinter, ja, ich möchte vor beiden Dingen weglaufen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Die erzeugen zu viel Reibung in mir. Ich will mich da nicht entscheiden. Lass mich einfach für das in der Mitte entscheiden. Und die Intention ist ja eigentlich ganz cool. Eigentlich will ich ja nur Heilung für mich. Ich will, dass alles in Ordnung ist. Aber am Schluss müssen wir uns fragen, was passiert unbewusst? In dem Moment, wenn ich diese beiden Teile halt wegsperre von mir und irgendwie einen neuen Teil erschaffe, der halt mit dem nichts mehr zu tun haben will. Was passiert da mit mir? Und ich glaube, diese Frage stellen sich vielleicht dann zu wenige Menschen. Vielleicht müssen wir uns ganz bewusst für etwas entscheiden, selbst wenn es später heißt, okay, es war die falsche Entscheidung. Aber ich habe mich wenigstens entschieden. Mhm. Und es stärkt ja auch wieder den Selbstwert in mir, wenn ich mich wenigstens entschieden habe. Klar, es war vielleicht die falsche Entscheidung, aber ich habe mich entschieden. Und ich glaube, vor diesen Entscheidungen laufen wir ganz oft weg. Vor diesem Gefühl, ich habe mich entschieden. Obwohl das am Ende des Tages am meisten uns bewirkt und den Selbstwert wirklich nach oben kickt.
Schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Ich finde es super inspirierend, wie ihr zwei hier wirklich auch vor der Kamera einfach hier auch reden könnt, wie ihr euch auch gegenseitig anguckt und man merkt einfach, da ist ein gegenseitiger Respekt da. Und eben jetzt 12 Jahre, habt ihr gesagt, sind es jetzt.
Ja, oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß echt nicht genau.
Wir zählen da jetzt nicht so die Tage oder die Jahre.
Ja. Also auf jeden Fall sehr spannend und ich weiß jetzt nicht, ob ihr in irgendeiner Weise auch Content in diese Richtung produziert, aber wo könnten die Leute, falls sie jetzt nach diesem Gespräch angefixt wurden, mehr von euch finden?
Mhm. Also wir haben jetzt ganz aktuell geht unsere Hardwall Online, der Hardwall Online Kurs geht in die nächste Runde und da geht es darum, Herzenswände zu löschen, also wirklich diese Blockaden, die man um das eigene Herz herum aufgebaut hat, zu löschen. Aber es ist jetzt nicht ein typischer Beziehungskurs, sowas haben wir gar nicht. Mhm. Weil wie Jeffrey schon gesagt hat, also wir haben unsere Beziehung eigentlich nie so in den Vordergrund geschoben, haben wir jetzt auch aktuell nicht vor. Bei Hardwall geht es wirklich darum, dass du dich wieder für Liebe und Leben öffnest. Und das ist, da geht es erstmal nur um einen selbst. Natürlich gibt es auch ganz viel Vergebungsarbeit, ganz viel Schattenarbeit. Und am Ende ist das Ziel, dass du mit all deinen Teilen dastehen kannst und sichtbar und spürbar wirst für die Welt. Also der Hardware Online-Kurs, das ist auch ein Kurs, der ja, zu gleichen Teilen uns beide integriert hat, sage ich jetzt mal. Wir geben da 50-50 unseren Senf dazu und ist einfach unser gemeinsames Baby und ja, womöglich eine der kraftvollsten Online-Kurse, die wir so gemeinsam erschaffen haben. Ich glaube, das würde ganz gut zu dem Thema jetzt noch passen.
Werde ich auf jeden Fall auch verlinken, wenn ihr mir da den Link schickt, dann kriegen die Leute das auch direkt in den Shownotes. Und dann sage ich danke vielmals fürs Gespräch und vielleicht sehen wir uns ja dann auch mal wieder in einem weiteren Gespräch.
Ja, ja, cool. Das war richtig schön. Danke Misha, für deine Zeit und alles Liebe.
Danke dir.
Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcasts, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder die Chainless Life erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace.